Guten Morgen, schön, dass du heute hier bist. Ich bin Miri Lander, für die, die mich noch nicht kennen. Ich darf im Campus Süd, der in Hellerhof ist, den Campus Süd leiten mit einem ganz großartigen Team und bin jetzt heute hier und wir machen weiter in unserer Serie Befähigt über die Apostelgeschichte. Und wir haben in den letzten Wochen schon einiges gelernt und gesehen, wie die Apostel angefangen haben, die erste Kirche zu starten, was sie erlebt haben, an was sie für Glauben hatten, wo sie Verfolgung erlebt haben. Und ich habe ein paar Zahlen mitgebracht für den Start in diese Predigt. Und zwar hat eine Studie von 2022 herausgefunden, dass ca. 38% der befragten Christen in den letzten 6 Monaten einem Freund oder einem Familienmitglied etwas über den Glauben erzählt haben. Nur 34% haben jemanden in die Kirche eingeladen, den sie gar nicht kannten. Und die Umfrage hat auch ergeben, dass 39% zwar bereit sind, über ihren Glauben zu sprechen, aber nur ein Bruchteil von diesen 39% auch wirklich begeistert davon sind, ihren Glauben zu teilen, davon zu erzählen. Und 29% sagen, sie sind neutral, ihren Glauben zu teilen, ja, kann ich wohl machen. Dann gibt es 18%, die sagen, die sind eher zurückhaltend, über ihren Glauben zu sprechen. Und 11% sagen, sie sind eher gleichgültig, von ihrem Glauben zu erzählen. Das heißt, wenn wir diese 3 Zahlen zusammennehmen, sind es 58%, die neutral oder negativ eingestellt sind, über ihren Glauben zu erzählen. Und ich glaube, das wird heutzutage noch verstärkt, wenn man Teil von öffentlichen Einrichtungen ist, im Bildungssystem arbeitet, wo man gar nicht über den Glauben sprechen darf. Denn da ist der primäre Wert in den meisten öffentlichen Einrichtungen, ist die Toleranz gegenüber allem, außer dem Christentum. Und ich frage mich, was wird passieren, wenn wir über alles reden dürfen, nur nicht über das Christentum. Weil das Christentum dreht sich im Kern um Evangelisation. Es dreht sich im Kern davon, das weiter zu erzählen, davon zu zeugen. Und das letzte Gebot, was wir auch in der Schrift lesen von Jesus, steht in Matthäus 28, ich glaube, viele kennen das, Verse 19 bis 20. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und diese beiden Verse, die lesen wir in der Bibel und die meisten Christen kennen die irgendwie in- und auswendig. Und das ist aber nicht nur, dass es eine Empfehlung ist, wo Gott sagt, ja, das wäre schön, wenn ihr das macht oder es ist eine Option, könnte man mal drüber nachdenken, sondern er sagt es als Missionsauftrag. Jesus ruft uns dazu auf, zu gehen, seine Nachricht zu verkünden. Und das eine letzte Statistik aus dieser Umfrage von eben sagt, dass 66% sich selbst als von den Menschen, die sich selbst als Christen bezeichnen, mit keinen Methoden vertraut sind, von Jesus zu erzählen. Und deshalb ist so eine Botschaft wie heute unglaublich wichtig. Und deshalb, wenn du bei irgendeiner Predigt Notizen machen solltest, dann bei dieser, weil Paulus zeigt uns einen schrittweisen Weg, wie wir den Glauben teilen können, wie wir davon erzählen können. Und davon können wir, glaube ich, einiges lernen. Deshalb, wenn du mitschreibst, schreib einfach mit oder schau direkt in die Apostelgeschichte und anhand dieser Bibelstelle, die wir heute durchgehen, kannst du deinen eigenen Gedanken damit hinzufügen, markieren oder noch etwas dazu schreiben. Und bevor wir jetzt aber in diese Bibelstelle reingehen, möchte ich euch ein bisschen geschichtlichen Hintergrund dazu geben. Weil Paulus wird seinen Glauben vor einer Gruppe von einflussreichen Leuten teilen. Er wird von Jesus erzählen und die Bibel nennt 3 dieser Personen. Und das ist einmal der König, der heißt Agrippa, eine Frau namens Berenike und ein Gouverneur, der noch sehr frisch im Amt war und der heißt Festus. Und ich möchte die kurz vorstellen, weil ich glaube, das wird interessanter und deutlicher, wenn wir diese 3 Charaktere kennen, was Paulus hier macht. Und Agrippa war der Urenkel von Herodes dem Großen. Und das ist der, der in Matthäus 2 die Kinder hat töten lassen, wo auch Jesus hätte getötet werden sollen. Und Agrippas Vater ist damit der Enkel von Herodes. Und der ist zu der Zeit König von Apostelgeschichte 12. Und da erwähnt er, da wird erwähnt, wie er derjenige ist, der Jakobus verhaftet, ihn enthaupten lässt und auch Petrus verhaftet. Am Ende von diesem Kapitel lesen wir, wie er Gott nicht die Ehre gibt und dann niedergestreckt und von Würmern gefressen wird. Und das ist dieser Agrippa, von dem wir heute reden, ist der 2. Sohn von ihm. Der 1. Sohn ist schon gestorben, als er noch ein Teenager war. Und dann hat er noch eine Schwester, die ein Jahr jünger ist als er, die heißt Berenike. Und dann haben sie noch 2 weitere Geschwister da. Aber wir sprechen heute von Agrippa und er war 7, als Jesus gekreuzigt wurde. Und er ist in seinen frühen Teenagerjahren nach Rom geschickt worden zur Ausbildung. Und seine Schwester Berenike, die ein Jahr jünger ist, die wird mit 13 Jahren das erste Mal verheiratet. Insgesamt hat sie 3 Ehen und die letzte endet, wo sie 22 Jahre alt ist. Und danach zieht sie zu ihrem Bruder, auch zwischen ihrer zweiten und dritten Ehe ist sie auch schon zu ihrem Bruder gezogen. Und die Historiker sagen oder behaupten, dass sie eine Beziehung dann mit ihrem Bruder hat, was natürlich einiges an Gerüchten und Gerede zur Folge hat. Und die dritte Person, die wir heute sehen, ist Festus. Und der ist eine sehr kurze Zeit nur Gouverneur in Judäa. Und er war jetzt noch nicht lange im Amt, denn sein Vorgänger Felix, der hat Paulus zu der Zeit, ist er verhaftet worden und er hatte sich mit den Juden gutstellen wollen. Er dachte, ja, ich will bloß keinen Streit mit dem, deswegen lasse ich den schön im Gefängnis und mein Nachfolger kann sich dann um ihn kümmern und dann überlegen, was sie mit dem machen sollen. Hat ihn einfach im Gefängnis gelassen und der Festus musste sich jetzt mit ihm auseinandersetzen und schauen, was macht er jetzt mit dem Gefangenen, den er da hat. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 25 und 26. Und Paulus stellt hier seine Verteidigung vor diesen drei Personen, Agrippa und seiner Schwester, / Geliebte und Festus. Und da wollen wir starten, Apostelgeschichte 25, 23. Am folgenden Tag erschienen Agrippa und Berenike in prunkvoller Aufmachung und gaben sich in den Audienzsaal begleitet von hohen römischen Offizieren und von den angesehensten Persönlichkeiten der Stadt. Und der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, möchte uns hier einmal deutlich machen, wie viel Mühe die sich gegeben haben. Dieses Wort prunkvoll, das kommt nur einmal hier im Neuen Testament vor. Sie haben aufwendige Kleider wahrscheinlich angehabt, viel Schmuck, protzige Kutschen. Die haben sich ganz schön viel Mühe gegeben, Eindruck zu hinterlassen. Wahrscheinlich hätten wir einfach da gewesen sein müssen, um das so richtig zu verstehen, was es da gibt. Sie haben wahrscheinlich schon besondere Kleidung, bestimmten Stil, aber sie wollen einfach zur Schau stellen, was sie haben, was sie an Reichtum haben und stellen sich selbst zur Schau vor dem Gouverneur und seinen Beamten und sie betreten diesen Saal mit den ganzen hochrangigen Beamten und Offizieren, mal so richtige Einlauf mit allen zusammen und machen auf jeden Fall Eindruck und bringen auch sicherlich viel Gerede vor mit ihrem Auftreten und den Gerüchten natürlich auch um die Beziehung. Und dann lesen wir weiter und Paulus wurde auf Anordnung des Gouverneurs aus dem Gefängnis geholt. Und ich möchte es mal so bildlich vorstellen, das ist dieser Gouverneur, das ist der König, seine Schwester und sie machen ihr Ding, stellen sich zur Schau und dann holen sie Paulus herein. Und Paulus wird in der Geschichte beschrieben als klein, mit krummen Beinen, mit einer hervorstehenden Nase und kahlköpfig. Das heißt, Paulus ist das komplette Gegenteil von dem, was sie hier darstellen. Und Paulus hat wahrscheinlich irgendwie schlichte Kleidung getragen. Ich meine, er war gerade im Gefängnis oder zumindest wird sie nicht mehr ganz so frisch gewesen sein. Und ich glaube, wir können uns vorstellen, was für ein Kontrast das gewesen sein muss. Diese ganzen Würdenträger, hochrangige Beamte und Menschen, auffällige Leute und gegenüber von ihnen steht Paulus. Und im Vers 24 lesen wir, darauf ergriff Festus das Wort, König Agrippa und ihr alle, die heute mit uns zusammen seid, hier seht ihr den Mann. Und es ist fast so, als ob die das nicht glauben können. Die denken sich, das ist der Typ, weswegen wir heute hier sind. Seid ihr euch sicher, dass ihr den richtigen habt? So wie der aussieht, ist das der, der die ganze Unruhe hervorbringt, der diese ganzen Aufstände anzettelt. Das ist der, warum wir heute hier sind und uns seinen Fall anhören. Und dann lesen wir, hier seht ihr den Mann, dessen wegen mich das ganze jüdische Volk so heftig bedrängt. Sowohl in Jerusalem als auch hier in Caesarea haben sie mich bestürmt, er dürfte nicht am Leben bleiben. Was mich betrifft, konnte ich allerdings nichts feststellen, dass er irgendwas getan hätte, worauf die Todesstrafe steht. Doch weil er verlangt hat, dass sein Fall vor die Majestät den Kaiser kommt, habe ich beschlossen, ihn zum Kaiser zu schicken. Nun verfüge ich vorläufig in dieser Angelegenheit über keinerlei zuverlässige Informationen, die ich an unseren Herrscher weitergeben könnte. Deshalb habe ich euch und besonders dir, König Agrippa, ihn vorführen lassen in der Hoffnung, dass ich nach dieser Vernehmung imstande bin, einen Bericht abzufassen. Also Festus sagt hier, boah, alle, das ganze jüdische Volk, die haben mich angebettelt, angefleht, dass ich bloß diesen Menschen töten lasse, dass er nicht länger im Leben bleiben darf. Aber ich habe nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden, womit ich ihn töten lassen könnte. Und Paulus als ein römischer Bürger und Festus, wenn er ihn zum ersten Mal trifft, will Festus im ersten Augenblick den Juden einen Gefallen tun, ihn nach Jerusalem bringen lassen, dass sie sich mit ihm auseinandersetzen. Aber die Juden hatten schon bei einer vorherigen Situation Pläne geschmiedet, ihn dann umzubringen, wenn er dann quasi auf dem Weg dahin ist. Und dann sagt Paulus, hör zu, ich sollte nicht nach Jerusalem gehen. Ich sollte vor dem Gericht des Kaisers angeklagt werden. Ich bin römischer Bürger, ich appelliere an den Kaiser. Und ab diesem Punkt hat er eine einfache Fahrkarte nach Rom. Jetzt kann ihm niemand mehr was. Niemand kann ihn richten, niemand sonst kann ihn verurteilen, niemand sonst kann ihn bestrafen. Und Er geht zum Kaiser, wo er dann vor Gericht gestellt werden wird. Aber Festus weiß nicht, was er dem Kaiser sagen soll. Der denkt sich, ich muss ja irgendwie eine kleine Akte oder zumindest so einen kleinen Dreizeiler irgendwie mitschicken, dass er so weiß, was da jetzt hier vorgegangen ist. Aber er hat einfach keine Ahnung, was er schreiben soll. Er denkt sich, ich werde verrückt und albern aussehen, wenn ich nicht einen zusammenfassenden Absatz schreiben kann. Und deshalb rufen sie hier dieses Gericht ein, diese Verhörung, diese Verteidigung ein. Und Paulus muss aber nicht vor ihnen erscheinen, weil er hat hier Berufung eingelegt, dass er nur zum Kaiser gehen muss. Er braucht hier gar nicht auftreten. Denn wenn er das tut, kann alles, was er sagt, gegen ihn verwendet werden. Und er könnte sagen, nee, wisst ihr was, ich lasse das, ich gehe jetzt zum Kaiser, ich habe mich auf ihn berufen, ich brauche jetzt hier gar nichts mehr sagen. Aber es ist Paulus und ich glaube, wir haben die letzten Wochen Paulus schon als sehr verrückten Typen kennengelernt und Paulus weiß in seinem Herzen, dass jeder eine Chance hat, das Evangelium zu hören. Dass jeder Mensch, der vielleicht interessiert am Evangelium zu sein scheint oder nicht interessiert zu sein scheint, eine Chance haben sollte, das Evangelium zu hören. Und ich weiß nicht, was du gemacht hättest, wenn du jetzt an seiner Stelle gewesen wärst, wenn du vor Agrippa, Berenike und Festus gestanden hättest. Hättest du das Gefühl gehabt, dass sie, egal was es mich kostet, ein Recht haben, das Evangelium zu hören? Obwohl sie dich im Gefängnis gelassen haben, wer weiß, was sie dir angetan haben, geschlagen haben, egal was es mich kostet, haben sie ein Recht darauf, das Evangelium zu hören. Und nicht nur, dass sie das Recht haben, sondern auch, dass ich eine Botschaft habe, die sie hören sollten, die sie hören müssen, die sie hören wollen vielleicht auch. Und wir denken manchmal, boah, wir hätten Angst gehabt, dass ich albern aussehe. Aber Paulus macht sich keine Sorgen darüber, wie er aussieht. Er macht sich Sorgen darüber, dass Menschen in die Hölle kommen. Und das ist es, was ihn motiviert. Und ich glaube, wir müssen in unserem Denken über die Hölle, diese Endgültigkeit, diese schreckliche Natur neu bewusst werden. Denn Menschen sagen manchmal, ja, wenn ich in die Hölle komme, bin ich mit meinen Freunden da, als ob das eine große Party ist. Aber das lesen wir nicht in der Bibel. In der Bibel lesen wir, dass Jesus das einen Ort der Dunkelheit nennt. Mit anderen Worten, du bist da draußen alleine, wirst gequält. Und du wirst nicht mit deinen Freunden sein, geschweige denn eine große Party haben. Und ist dir bewusst, egal was Leute machen, wie sie aussehen, was sie eine Wirkung auf uns haben, egal ob sie interessiert aussehen oder nicht, ist dir bewusst, dass wenn sie sich nicht für Jesus entscheiden, an diesen Ort kommen, ist dir bewusst, dass für manche Menschen du die letzte Person bist, die ihnen von Jesus erzählen kann, bevor sie sterben? Und Paulus lebt mit dieser Dringlichkeit, dass jeder ein Recht hat, es zu wissen, von Jesus zu hören. Und wenn wir auf diese Statistik schauen, wenn wir lesen, dass 58% der Gläubigen gleichgültig oder negativ demgegenüber eingestellt sind, von Jesus zu erzählen, dann haben wir etwas nicht verstanden, dann haben wir die Realität von Himmel und Hölle nicht verstanden, dann haben wir den Missionsauftrag nicht verstanden. Und dann haben wir nicht verstanden, dass es nur eine Chance gibt, dass es dieses Leben, wenn das Leben vorbei ist, dann war es das, dann gibt es nicht wieder noch eine neue Wiederholung, einen neuen Versuch, sondern wenn das Leben endet, dann war es das. Und alleine das sollte in jedem von uns diesen zwingenden, treibenden Wunsch wecken, von Jesus zu erzählen, egal was es mich kostet. Und vor diesem Hintergrund wollen wir uns anschauen, wie Paulus das macht, wie er von seinem Glauben erzählt und wie wir das für uns greifbar machen können. Der erste Punkt ist, gehe davon aus, dass Menschen interessiert sind. Gehe davon aus, dass sie interessiert sind. Und manchmal wollen wir uns nicht mit anderen austauschen, weil wir zu sehr auf das Äußere fokussiert sind. Wir schauen zu sehr von außen auf sie drauf. Der sieht nicht so aus, als ob der Hilfe braucht. Nee, die sieht auch nicht so aus, als ob sie das interessieren würde. Und der, ach, der hat doch alles im Griff, der braucht meine Hilfe nicht. Und die, nee, die interessiert das doch gar nicht. Oder wir lassen uns von diesem schroffen Äußeren täuschen und bedenken, sie würden nie auf die Idee kommen, eine Sehnsucht nach etwas anderem zu haben, eine Sehnsucht nach Liebe zu haben, nach einem Gott, der für sie da ist. Aber bei all dem vergessen wir, dass du und ich, wir können nicht in ihr Herz schauen. Wir wissen nicht, wie ihr Leben aussieht. Wir wissen nicht, wie ihre Welt aussieht. Wir kennen ihre Gedanken nicht. Wir kennen ihre Suche nicht. Wir kennen nicht die Momente, wo Gott sich ihnen schon offenbart hat durch einen Gedanken, durch ein Buch, was sie gelesen haben, durch ein Gespräch, was sie mit jemandem hatten, in einem Traum, wo er zu ihnen gesprochen hat. Und das alles kennen wir nicht und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass sie interessiert sind. Und das ist, warum wir die Chance ergreifen müssen, wenn wir sie haben. Bill Bright, einer der größten Evangelisten des letzten Jahrhunderts, er hat das Missionswerk Campus Crusade for Christ gegründet. Und das kennen wir in Deutschland unter dem Namen Campus für Christus, falls es einige kennen. Und er selbst sagt von sich, obwohl ich im Laufe der Jahre mit vielen Tausenden von Menschen persönlich über Christus gesprochen habe, bin ich eher ein zurückhaltender Mensch. Und es fällt mir nicht immer leicht, von Jesus zu erzählen. Aber ich habe dies zu meiner Praxis gemacht und fordere dich auf, dasselbe zu tun. Gehe davon aus, dass wann immer du länger als ein paar Augenblicke mit einer anderen Person allein bist, durch göttliche Fügung dazu da bist, dieser Person die Liebe und Vergebung zu erklären, die sie nur durch den Glauben an Jesus Christus erfahren kann. Ich finde es so beeindruckend, wenn wir ein paar Augenblicke mit einer Person allein sind, dass wir das als Möglichkeit, als Auftrag von Gott an uns betrachten können, dieser Person von der Liebe und Gnade von Jesus zu erzählen. Und dann lesen wir weiter, Apostelgeschichte 26, 1 bis 3. Und nun wandte sich Agrippa an Paulus und sagte, es ist dir gestattet, in eigener Sache zu sprechen. Paulus hob die Hand und begann dann seine Verteidigungsrede. Angesichts all der Anschuldigungen, die von jenseits der Juden gegen mich erhoben werden, schätze ich mich glücklich, König Agrippa, dass ich heute Gelegenheit habe, mich vor dir zu verteidigen. Und das umso mehr, als du, wie ich weiß, ein hervorragender Kenner deiner jüdischen Sitten und Streitfragen bist. Daher bitte ich dich, mich jetzt wohlwollend anzuhören. Und Paulus macht genau das. Er geht davon aus, dass sie interessiert sind. Mit all dem Äußeren, was er gesehen hat, mit all dem, wo sie sich präsentieren, wo sie ihren Prunk, ihren Reichtum zur Schau stellen, könnte er doch denken, dass die Chance gleich null ist, dass sie das hören wollen, dass es sie null interessiert. Aber Paulus weiß, dass Gott weiß, was in dem Herzen vorgeht und dass Gott die Herzen schon lange vorbereitet hat, bevor er aufgetaucht ist und dass Gott zu ihnen sprechen wird. Und er nimmt an, dass er etwas hat, was sie brauchen, was sie dringend brauchen, was ihnen helfen wird. Und wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen, müssen wir davon ausgehen, dass sie interessiert sind. Auch wenn sie nicht so aussehen, müssen wir davon ausgehen, dass Gott schon in ihrem Herzen gewirkt hat. Lange bevor wir sie überhaupt kannten, lange bevor wir mit ihnen gesprochen haben, müssen davon ausgehen, dass wir etwas haben mit Jesus, was sie dringend brauchen. Und das Zweite ist, baue eine Verbindung zu deinem Gegenüber auf. Denn Paulus baut hier eine Verbindung auf und er fängt da an, wo sie sind. Sie denken, das Christentum ist etwas, was sie bekämpfen müssen, was sie vernichten müssen. Und was macht Paulus? Das lesen wir in den Versen 9 bis 11. Zunächst allerdings war ich auch der Meinung, ich müsse den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich dann auch getan. Ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester, brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis. Und wenn sie zum Tode verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, die Bewegung auszurotten, dass ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Judäa verfolgte. Paulus fängt genau da an, wo sie sind. Er fängt an, eine Brücke zu bauen, eine Verbindung aufzubauen. Der sagt, hey, wenn ihr gegen das Christentum seid, ich verstehe voll, warum. Ich war selber an diesem Punkt. Ich selber habe Christen verfolgt und sie ihrer Hinrichtung zugestimmt. Und nicht jeder, den wir treffen werden, wird uns wie ein Sünder auf einem Silbertablett serviert, der sagt, bitte erzähl mir, wie ich gerettet werden kann und dann geben sie ihr Leben Jesus und fertig. Das ist wunderschön, aber es gibt auch Leute, die verletzt wurden, von Christen verletzt wurden, von der Kirche verletzt wurden, die vielleicht aus missbräuchlichen Situationen kommen, wo das vielleicht sogar auch unter dem Deckmantel des Glaubens getan wurde. Und wir müssen anfangen, offen für sie zu sein und offen dafür zu sein, dass sie vielleicht noch nie einen wahren Christen getroffen haben, dass sie noch nie von dieser Botschaft von Gott gehört haben, dass sie noch nie von Jesus gehört haben. Und wir müssen ihnen zuhören, sie einbeziehen. Fragen stellen, rausfinden, woher kommen sie, wo stehen sie gerade und wo muss ich anfangen? Dass wir Gemeinsamkeiten finden und wir damit anfangen, eine Brücke, eine Verbindung zu ihnen aufzubauen. Und dann erzähl ihnen von deiner Geschichte mit Jesus, der dritte Punkt. Erzähl ihnen, was du mit Jesus erlebt hast, warum du glaubst, warum du ihm nachfolgst. Lass sie deine Geschichte hören. Und genau das macht Paulus hier auch, die Verse 12 bis 16. In dieser Absicht reiste ich dann auch nach Damaskus und ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Unterwegs, Majestät, es war gegen Mittag, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten, ein Licht, das heller war als die Sonne und das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich den Stock des Treibers aus. Herr, sagte ich, wer bist du? Der Herr antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast und bezeuge es ihnen, wenn ich dir wieder erscheine. Und dann lesen wir gleich weiter und ich finde es so besonders, weil Jesus sagt zu ihm etwas, wozu er ihn berufen hat. Und das teilt er auch diesen König Agrippa, dem Festus der Berenike und alle, die dabei sind, bei, weil er ihnen damit etwas Wichtiges erklärt. In Vers 17, ich sende dir dich sowohl zum jüdischen Volk als auch zu den Nichtjuden und vor allen ihren Angriffen werde ich dich schützen. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden, von der Macht Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligen Volk gehören, als ein ewiges Erbe erhalten. Und was er hier den Leuten erklärt, ist, wenn du Jesus nicht kennst, lebst du in geistiger Dunkelheit. Wenn du ihn nicht kennst, bist du blind für diese geistigen Realität, denn es gibt eine geistige Welt, die realer ist, die wichtiger ist als die physische Welt. Und wir wissen, dass diese geistliche Welt bestehen bleiben wird, weil diese physische Welt irgendwann aufhören wird, verschwunden sein wird. Und es gibt Leute, die noch nicht gerettet wurden, weil der Feind sie einfach alles getan hat, dass sie verblendet sind für diese Wahrheit. Und wir müssen den Leuten helfen, sie von der Finsternis zum Licht zu bringen, diesen Blick wegzuwenden von der Finsternis zum Licht, von dem Feind hin zu Gott. Und er spricht hier über seine eigene Bekehrung. Aber während er das macht, zeigt er ihnen schon geistliche Realitäten und Wahrheiten auf, die sie betreffen. Denn sie waren bekannt mit den Gesetzen, sie wussten, was im Alten Testament steht. Und sie müssen sich auf ihren Plätzen ganz schön unwohl gefühlt haben, wo Paulus das hier erzählt, weil sie genau wissen, was da stand. Und er sagt hier, hör zu, Agrippa, es ist mir egal, woher du kommst, egal, was du gemacht hast, ich war auch ein Sünder. Aber es gibt einen Gott, der dich so sehr liebt, dass er dir vergibt, dass er dein Leben verändern will. Und ich habe es danach erlebt mit allem, was ich getan habe. Und du kannst es auch. Und er spricht über seine Bekehrung, aber er spricht auch über die Veränderung, die Jesus in seinem Leben gemacht hat. Und das ist der vierte Punkt. Erzähl ihn von dem Unterschied, den Jesus in deinem Leben macht. Vers 19, angesichts dieser Entscheidung vom Himmel, König Agrippa, gab es für mich nur eins. Ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war. Und ich will hier einen Moment anhalten, pausieren, denn das ist eine der grundlegenden Zutaten, Christ zu sein, gehorsam gegenüber Jesus zu sein. Paulus sagt, von dem Moment an, wo ich verändert wurde, wo ich dieses Erlebnis hatte, habe ich alles gegeben, um Gott gehorsam zu sein. Und deshalb möchte ich dich fragen, hat es einen Unterschied gemacht, als Jesus in dein Leben kam? Hat es dein Leben verändert? Hat es deine Lebensweise verändert? Die Art, wie du redest, wie du denkst? Hat es deine Werte verändert? Hat es verändert, was dir jetzt am wichtigsten ist? Wonach du dich sehnst, was du dir wünschst? Denn wenn du Jesus als deinen Herrn annimmst, nimmst du ihn als deinen Erlöser an. Und die Bibel sagt, wenn du nur mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, das bedeutet, dass wir sagen, Jesus, von nun an bist du der Herrscher in meinem Leben. Von nun an bist du der König, du bist mein Herr und ich werde tun, worum du mich bittest. Wenn Gott das sagt, dann mache ich das auch. Das haben wir letzte Woche auch bei dem Gefängnisaufseher gesehen, wo sie glauben und sich sofort taufen lassen. Wenn Gott sagt, ich muss glauben und getauft werden, dann mache ich das auch. Und wenn Jesus nicht der Herr ist in deinem Leben, weil du tust, was du tun willst und du denkst, ja, ich hatte eine Begegnung mit Gott, aber du bringst dich in eine Situation, wo du dich selbst täuscht, weil du denkst, dass du errettet bist, weil du eine Begegnung mit ihm hattest. Aber die Bibel drückt es so aus, Glaube ohne Werke ist tot. Jakobus 2, Vers 24. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Wenn es nichts in deinem Leben gibt, was auf eine Veränderung in deinem Leben hindeutet, dann sollte uns das sehr beunruhigen. Und deshalb ist das Wichtigste, wenn Menschen zu Jesus kommen, dass sie für sich festmachen, Jesus, von nun an bist du der Herr in meinem Leben und ich werde tun, was du mir, wozu du mich beauftragt hast. Und Jesus sagt, wenn mir jemand folgen will, ist das Erste, verleugne dich selbst, sag Nein zu dir, damit du Ja zu mir sagen kannst. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und das ist der christliche Glaube. Und wenn du dich für eine andere Art von Glaube entschieden hast, ist das kein biblisches, kein rettendes Christentum. Und Paulus sagte zu Agrippa, ich war gehorsam und er fügt hinzu, doch Gott kam mir zur Hilfe, Vers 22, und deshalb stehe ich bis zum heutigen Tag als sein Zeuge vor den Menschen. Und das finde ich so schön, weil weißt du, was passiert, wenn du Jesus dein Herz gibst? Wenn du mit ihm gehst, hast du seine Hilfe. Paulus sagt, ich hatte auf dem ganzen Weg seine Hilfe. Er sagt, Agrippa, ich weiß, du fühlst dich manchmal so, als ob du alleine bist, als ob dein Leben außer Kontrolle gerät, aber ich möchte, dass du weißt, dass es einen Gott gibt, der dich liebt und der dir gerne in allen Herausforderungen und Entscheidungen, in allen Umständen deines Lebens dich begleiten möchte, dir beistehen möchte. Und Jesus zu kennen hat dazu geführt, dass ich weiß, dass ich immer seine Hilfe habe. Und was auch immer deine Geschichte ist, was auch immer Jesus in deinem Leben getan hat, wo du sagst, ich kannte Jesus eigentlich schon immer, aber irgendwann gab es diesen einen Punkt, wo ich wusste, es ist wahr, er lebt und er hört Gebete. Oder ob du aus einer schwierigen Situation kommst, wo Jesus dich rausgeholt hat, wo er dich freigemacht hat von bestimmten Sachen, dir geholfen hat, damit zu leben, ein neues Leben anzufangen. Oder ob er dein Leben um 180 Grad gedreht hat und du weißt, ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen. Ohne ihn würde ich immer noch ohne Hoffnung sein, ohne Perspektive, ohne Freude, ohne alles. Und ich weiß, ohne ihn wäre es nicht möglich gewesen, dass ich jetzt derjenige bin, der anderen helfen kann, der andere an die Hand nimmt, ihnen hilft, im Glauben zu wachsen. Jesus zu kennen, macht einen riesigen Unterschied. Die Band kann schon nach vorne kommen. Und der fünfte Punkt ist, lade sie ein. Erzähl ihnen deine Geschichte und was Jesus in deinem Leben getan hat und dann lade sie ein. Denn wenn wir unseren Glauben teilen, dann, wenn wir Menschen von ihnen erzählen, von Jesus erzählen, was Gott in unserem Leben bewirkt hat, lade sie zum Gottesdienst ein, in eine Kleingruppe oder wo auch immerhin sonst, dass sie in Gemeinschaft mit anderen kommen können. Weil manchmal sind wir ein Puzzlestück auf dem Weg, dass jemand zum Glauben findet und jemand anders ist das nächste Puzzlestück und jemand anders noch ein Puzzlestück. Deshalb lade Menschen ein, in diese Atmosphäre reinzukommen von Glauben, von Hoffnung, von Veränderung, wo noch mehr Menschen sind, die sie begleiten wollen, wo sie helfen wollen, sie einzuladen, auch Teil der Familie Gottes zu werden, sie einzuladen, eine Entscheidung zu treffen für den Glauben, für Jesus. Im Vers 24 steht, als Paulus in seiner Verteidigungsrede an diesem Punkt angelangt war, rief Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist verrückt geworden. Deine große Gelehrsamkeit treibt dich in den Wahnsinn. Aber dieser Ausbruch von Festus hat Paulus nicht aufgehalten. Menschen zu dir sagen, du hast sie nicht mehr alle, du bist verrückt. Entweder wir bringen sie zum Schweigen oder wir sagen selber nichts mehr und gehen weg. Aber Paulus lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Er lässt sich nicht das Gefühl geben, er hätte nichts zu sagen, ganz im Gegenteil. Doch Paulus erwiderte, ich bin nicht verrückt, hochverehrter Festus. Was ich sage, ist wahr, meine Worte sind vernünftig. Der König, zu dem ich so frei und offen rede, weiß sehr wohl über diese Dinge Bescheid. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts von dem, was ich gesagt habe, unbekannt gewesen ist. Schließlich hat sich alles nicht in irgendeinem verborgenen Winkel zugetragen. Er sagt, ich bin nicht verrückt, verehrter Festus. Ich liebe das und es ist wahr. Es ist vernünftig. Er sagt, es gibt tausende von Menschen, die in diesem Königreich leben, die Jesus und seine Wunder, die Jünger und die Wunder gesehen haben. Es gibt hunderte von Menschen, die Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben. Jesus, der tot war, der auferstanden ist, zum Leben erweckt wurde und es ist wahr und es ist vernünftig, es macht Sinn. Und der König kann nicht sagen, nee, das stimmt nicht. Es ist nicht vernünftig, denn er weiß es. Und er ist mit diesen Dingen vertraut, ich kann frei zu ihm sprechen und ich bin überzeugt, dass nichts geschehen ist, wovon er nichts mitbekommen hat, weil das war alles öffentlich, es war nicht irgendwo versteckt. Und in Vers 27, König Agrippa, glaubst du dem Propheten? Ich weiß, dass du ihn glaubst. Denn er wusste, dass was Paulus sagt, es war. Und er fügt hinzu, wenn du den Propheten glaubst, dann musst du wissen, dass sie gesagt haben, es wird ein Messias kommen. Und er weiß ganz genau, wohin das führt. Und wir schauen auf den nächsten Vers. Agrippa entgegnete, du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Was macht Paulus hier? Er fordert ihn auf, eine Entscheidung zu treffen. Er bringt ihn an den Punkt, dass er eine Entscheidung treffen muss. Er macht ihn verantwortlich für das, was er gehört hat. Und er muss nicht darüber nachdenken, nach Hause gehen, mal gucken und es abwägen. Er bringt ihn zu einem Punkt der Entscheidung. Und ich habe noch eine Geschichte. Aber am 8. Oktober 1871 hielt Dwight L. Moody, ist ein großer Evangelist im 19. Jahrhundert, eine Predigt in Chicago in der Fowell Hall. Und in seiner Predigt hat er über das Thema gesprochen, was soll ich dann mit Jesus tun, der Christus ist? Und am Ende dann dieser Predigt hat er die Zuhörer aufgefordert, darüber nachzudenken, nach Hause zu gehen und nächste Woche zum Gottesdienst zu kommen, ihre Entscheidung zu treffen. Aber in dieser Nacht ist der große Brand von Chicago ausgebrochen, was einen großen Teil der Stadt zerstört hat und viele Menschen gestorben sind. Menschen, zu denen er gesagt hat, ihr habt eine Chance, darüber nachzudenken, ihr habt Zeit, hatten nie wieder eine Möglichkeit dazu. Und er hat zutiefst bereut, dass er die Menschen nicht sofort aufgefordert hat, eine Entscheidung zu treffen. Und er hat sich dann vorgenommen, ich werde nie wieder Leuten diese Möglichkeit geben. Ich werde sie immer sofort aufrufen, eine Entscheidung zu treffen. Und aus dem gleichen Grund lesen wir in der Bibel, heute ist der Tag der Erlösung. Jetzt ist die Stunde, das Evangelium ist dringend. Denn Festus, der Gouverneur, starb weniger als 2 Jahre nach diesem Ereignis, ohne eine Entscheidung für Jesus zu treffen, oder zumindest keine, von der wir wissen. Und das Schlimme ist, er hat sie von einem der gesalbtesten Prediger überhaupt gehört. Aber du weißt nicht, ob du die letzte Person im Leben von Menschen bist, der ihnen von Jesus erzählt. Du weißt nicht, was morgen ist. Du weißt nicht, was passiert und ob sie nochmal die Gelegenheit dazu haben. Und deshalb möchte ich dich fragen, wem willst du von Jesus erzählen? Wem willst du bekennen, dass du an Jesus glaubst, ihn von deiner Geschichte mit Jesus zu erzählen? Zu erzählen, welche Veränderung Jesus in deinem Leben bewirkt hat? Denn woher willst du wissen, ob Gott dich nicht genau für diesen Moment zu dieser Person geschickt, dass du ihr von Jesus erzählst, dass du ihr vom Evangelium, von der Liebe und von der Gnade Gottes erzählst? Und Bill Bright sagt, er war ein introvertierter, zurückhaltender Mensch. Und wenn du jetzt sagst, ich bin nicht die Art von Person, er war es auch nicht. Aber Millionen von Menschen haben Jesus kennengelernt, weil er mit ihnen darüber gesprochen hat. Weil er nicht still gewesen ist, sondern davon geredet hat. Deshalb gehe davon aus, dass Menschen interessiert sind. Baue eine Verbindung zu ihnen auf. Fang da an, wo sie sind. Und dann erzähl ihnen von deiner Geschichte mit Jesus. Erzähl ihnen, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Und lad sie ein, eine Entscheidung zu treffen für Jesus. Lad sie ein, in die Kirche zu kommen, zur Kleingruppe zu kommen. Und in all dem vertraue auf Gott, denn er ist bei dir. Er wird dir helfen, so wie Paulus gesagt hat. Seit diesem Moment wusste ich, habe immer seine Hilfe. Er ist immer bei dir und er wird dich begleiten, er wird dir dabei helfen. Und ich möchte dich einladen, aufzustehen. Ich würde gerne für dich beten. Ja, Gott, du hast ja so viel getan. Du bist am Kreuz für uns gestorben. Und ja, wir denken manchmal, wir sind uns nicht bewusst, was das bedeutet. Aber wir wissen, du hast uns dazu beauftragt und wir wollen deine Zeugen sein. Wir wollen uns von dir füllen lassen und ich bete, dass du heute Morgen jeden Einzelnen neu mit deinem Geist füllst, mit deinem Mut füllst, mit deiner Liebe füllst, dass wir neu begeistert davon werden, von dir zu erzählen, dass wir neu den Mut und die Leidenschaft haben, dein Wort zu verkünden, deine Liebe und Gnade zu verkünden. Und ich bete, dass du jedem von uns offene Augen schenkst und Ohren schenkst für die Leute, die du uns zeigen möchtest, mit denen wir über dich reden sollen. Ich bete, dass du ruhige Momente schaffst, wo Menschenherzen offen sind, denn wir können nichts in ihrem Herzen bewegen, aber du kannst es und wir vertrauen dir, dass du Herzen vorbereitest, dass du ihnen schon begegnest, bevor wir mit ihnen sprechen werden. Ich bete, dass du heute neu uns erfüllst, jeden Einzelnen heute hier ist mit deinem Geist, mit deiner Liebe, mit diesem Mut, Menschen von dir erzählen, dass wir deine Zeugen sind, dass wir von dir erzählen, um Menschen zu deinen Jüngern zu machen, so wie du es uns beauftragt hast. Amen. Und wenn du heute hier bist und damit noch gar nichts zu tun hast, wenn du Jesus noch nicht kennst und denkst, was ist das hier überhaupt, was haben die denn gerade erzählt? Möchte ich dir sagen, es gibt einen Gott, es gibt Gott, der dich so sehr liebt, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, um deine Schuld zu tragen, um alles von dir wegzunehmen, was dich bedrängt, wo du nicht frei bist, wo er dich frei machen möchte, wo er dir neu Liebe geben möchte, neu seine Gnade geben möchte, wo er dich verändern will. Und wenn du das erleben möchtest, dass er bei dir ist, dass er jeden Tag an deiner Seite ist und dir zur Seite steht, dir hilft, dann musst du nichts anderes machen, als ihn in dein Leben einzuladen und dieses Geschenk anzunehmen. Und wenn du das machen möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, jetzt nicht nach Hause zu gehen, darüber nachzudenken, sondern das sofort zu machen, jetzt heute im Gottesdienst zu machen. Dass wir tun, was Gott gesagt hat, wer glaubt, soll getauft werden, dass wir das tun, was er sagt, dass wir jetzt nicht warten, sondern dass du sofort deine Entscheidung triffst und das festmachst. Jesus, ab heute bist du der Herr in meinem Leben. Und wir werden nichts Komisches machen. Ich werde ein Gebet sprechen und du kannst einfach mitbeten und alle werden dich unterstützen und supporten dabei. Und deshalb, wenn du das heute bist, dann bete das Gebet einfach mit mir. Sprich, danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich liebst, dass du mir meine Schuld vergibst. Jesus, sei du mein Retter, sei du mein Herr. Ab heute folge ich dir nach, den Rest meines Lebens. Amen, Amen.